In 80% der Unternehmen läuft erstmal ein Aspekt komplett falsch. Zu diesem Zeitpunkt war mir nur klar, okay, ich werde dieses Unternehmen verlassen. Dass der Mitarbeiter dieses Teamleiters 80% der Stärken erreicht und 200% der Schwächen übernimmt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Einstellungssache. Max, wir sind hier, alte Konstellation, neuer Namen des Podcasts und wir starten direkt rein mit einem etwas ungewöhnlichen Thema. Und zwar möchte ich heute mit dir über das Thema sprechen, unangenehme Alltagssituationen in der Arbeit, gerade im Bereich Gesprächsführung und das zum einen aus der Perspektive der Führungskraft, auf der anderen Seite aber auch aus der Perspektive des Mitarbeiters. Weil wir wissen ja, wenn man erfolgreiche Prozesse gestalten will, sollte man beide Prozessseiten kennen. Und genau zu diesem Thema, wer sich damit tiefgreifender auseinandersetzen möchte, haben wir tatsächlich zuletzt auch ein Interview im Stern veröffentlicht. Den verlinken wir hier unten in der Infobox.
Ja, freut mich erstmal, dass wir heute wieder so zusammensitzen. Bin auch sehr gespannt. Ich kenne ja das Thema schon. Ich meine, ich wurde von der Stern-Moderatorin ja auch dazu befragt. Aber es ist, glaube ich, ganz spannend, dass wir hier auch heute nochmal drüber sprechen. Ich bin gespannt. Du hast ja gesagt, es gibt neue Icebreaker-Fragen. Ich bin gespannt, was du heute mitgebracht hast.
Ja, damit würde ich auch direkt loslegen. Und zwar, Max, du bist heute Führungsperson selbst von einem Team von über 35 Mitarbeitern, warst aber ja selbst auch schon mal Mitarbeiter. Das heißt, wie gesagt, du kennst beide Perspektiven. Was war denn so eine richtig unangenehme Situation, die du mal erlebt hast, egal aus welcher dieser Rollen, die vielleicht auch schiefgegangen ist? Und was konntest du daraus mitnehmen?
Ja, also das Spannende ist, ich habe ein duales Studium gemacht. In dem Unternehmen, wo ich ein duales Studium gemacht habe, kostet das Unternehmen so ein duales Studium 150.000 Euro. Mein duales Studium war damit verbunden, dass wir die ersten anderthalb Jahre nur Ausbildung gemacht haben. Damit waren wir schon sehr fortgeschritten, wir waren aber nur in so einem Ausbildungszentrum, also gar nicht in unserer Abteilung. Als dann das Studium fortgeschritten war, also so ab dem vierten Semester, da ist man ja auch wirklich im Studiumsflow und da war die Ausbildung fortgeschritten, da kommt man das erste Mal in die Abteilung rein. Das war auch für mich der Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, nach dem dualen Studium werde ich das Unternehmen verlassen. Das ist an Tag 1 passiert. Ich erinnere mich noch daran, meine damalige Freundin, heute Frau, habe ich damals nach dem ersten Arbeitstag angerufen. Ich hatte 45 Minuten Arbeitsweg, aber war kein Problem, weil ich wollte ja gerne auch das duale Studium dort machen. Und ich war einfach absolut empört. Ich kam morgens rein, 8 Uhr ging's los, ich war 7.15 Uhr da, weil ich wusste nicht, wie viel Verkehr und was alles dazugehört. Und als ich da war, kam eine Person, die ich noch nie gesehen habe, noch nie gekannt habe, zu mir, so roundabout nach 25, 30 Minuten. Ich wusste, wo meine Abteilung ist, weil ich war schon mal zum Vorstellungsgespräch einmal auch da drin. Und dann kam eine Person zu mir, war dann halt kurz vor 8 und hat so gesagt, wer bist du eigentlich? In dem Moment war ich so, ja, ich bin der duale Student. Ich mache schon seit anderthalb Jahren hier für diese Abteilung das duale Studium. Und ich habe heute meinen ersten Arbeitstag hier, weil ich bin ja die nächsten 6 Monate hier in unserem Praxissemester. Und er war so, lass mich das einmal ganz kurz abklären. Er kam 25 Minuten später wieder. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nichts. Ich hatte keinen Laptop, ich hatte keine Aufgabe. Ich wusste noch nicht mal, wo die Kaffeemaschine ist. Und du weißt, ich mag Kaffee. Und dann kam er zu mir nach 25 Minuten und hat gesagt, du, wir haben leider ein Problem. Unser Abteilungsleiter, der ist die ganze Woche im Urlaub. Das war damals die Woche vom 3.10., also Feiertag. Und in Bayern nimmt man dann gerne auch die ganze Woche frei. Und dann hat er noch gesagt in dem gleichen Satz, dein Laptop ist in seinem Schrank eingeschlossen und ich konnte ihn telefonisch nicht erreichen. Deswegen weiß ich gar nicht, was er jetzt auch diese Woche für dich geplant hat. Ich dachte mir so, super, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt nach Hause gehen, für die Uni lernen, was auch immer? Dann hat er zu mir gesagt, ich gebe dir schon mal ein Buch. Damit kannst du dich auseinandersetzen, was wir in der Abteilung machen. War dann so ein Buch und ich habe mich so gefragt, was machen wir eigentlich in der Abteilung? In welchen Kapiteln soll ich schauen? Hab mich ein bisschen mit dem Buch auseinandergesetzt. 30 Minuten später kam dann so eine Einführung in den Brandschutz. Da war ich noch eine Stunde mit beschäftigt, habe mir überall die Löschschläuche im Gebäude angeschaut etc. Und dann saß ich wirklich den Rest der Woche da und habe dieses Buch gelesen. Und das ohne einen Bezug dahinter. Und das war, und das habe ich auch irgendwann dann für mich hier bei Krüger Consulting beherzigt. Also zu diesem Zeitpunkt war mir nur klar, okay, ich werde dieses Unternehmen verlassen nach dem Abschluss des dualen Studiums. Aber bei Krüger Consulting habe ich mich natürlich irgendwann damals zum Start gefragt, was für Arbeitsplätze möchte ich schaffen und was wäre ein Arbeitsplatz gewesen, wo ich damals auch zufrieden gewesen wäre. Da geht es sowohl um die Bedingungen des Arbeitsplatzes, ich glaube, die würden jetzt den Podcast-Rahmen komplett sprengen, weil darüber könnte ich 2 Stunden sprechen, je nach Abteilung. Aber mir ging es auch ganz konkret um das Onboarding. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, wieso wir bei Krüger Consulting so schnell wachsen konnten, weil du kennst es ja selber, wir haben einen internen Schulungsbereich für unsere Mitarbeitenden, die zum fast 350, 400 Videos, schriftliche Anleitungen, Tutorial wirklich zu allem. Teilweise haben wir noch externe Tutorials zu gewissen Tools eingekauft, wo auch die Menschen dort halt dementsprechend damit arbeiten können. Und das sorgt halt eben dafür, dass jemand, der bei uns schon zum Probetag kommt, für diese 2 Probetage eine komplette Agenda hat, einen Fahrplan hat, genau weiß, was zu tun ist. Und dann, wenn die Person startet, die ersten 1 bis 2 Monate zwar schon in praktischen Projekten mit unterwegs ist und assistiert, aber in den ersten 2 Monaten erstmal einen kompletten Überblick über die ganzen Abteilungen, über die ganzen Aufgaben, über alles hat. Und damit sind wir halt in der Lage, jemanden, der bei uns anfängt und wirklich gut und ambitioniert ist, nach 3 Monaten Verantwortung zu übergeben. Und das war das, was hatte ich mir damals gewünscht. Es war auch meine schlimmste Erfahrung, sag ich mal, im Arbeitsleben. Ab da hatte ich mit dem Arbeitsleben ein Stück weit abgeschrieben und habe halt parallel ja schon zum Studium halt auch schon angefangen, als Recruiter zu arbeiten in einem Unternehmen. Dann auch später mit einer Selbstständigkeit zu starten. Und dann halt danach Krüger Consulting zu gründen. Und insofern, ja, aus jedem Schlechten kann man was Gutes ziehen. Für mich war es natürlich unglaublich. Ich glaube, für die 35 Mitarbeiter, die jetzt bei uns arbeiten, die sind auch dankbar für diesen Moment. Das Unternehmen hat 150.000 Euro gekostet, aber uns so über 400 Kunden sind wahrscheinlich auch sehr dankbar, dass wir Krüger Consulting gegründet haben und jetzt dementsprechend dabei unterstützen, jährlich 800, 900 Einstellungen bei unseren Kunden vorzunehmen.
Ja, beschreibt auch super schön diesen falschen Glaubenssatz, immer zu denken, okay, Recruiting endet bei dem Tag der Einstellung.
Ja.
Und diesen gesamten Onboarding-Prozess im Hintergrund völlig zu vergessen, weil genau, was bringt die erfolgreiche Einstellung, wenn man seinen Mitarbeiter eigentlich an Tag 1 wieder verbrennt und damit auch verliert?
Absolut. Das ist ja auch etwas, ich werde sehr häufig gefragt, wonach wählt man eigentlich das Personal aus, also wonach wähle ich aus, wer bei uns arbeitet. Ja. Erstmal, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, wir sind 35 Mitarbeiter. Seitdem wir 20 Mitarbeiter waren, wähle ich nicht mehr aus, wer bei uns arbeitet. Weil ich lerne denjenigen nicht ein. Ich möchte ja, und ich glaube, damit kommen wir auch direkt zum Sternartikel, ich möchte, dass ein Teamleiter Verantwortung auch übernehmen möchte und übernehmen kann. Das bedeutet, ich muss ihn ja in den Entscheidungsprozess mit einbeziehen. Wen möchte er anlernen? Wen möchte er oder sie onboarden? Ich glaube, bei dir ist ja ein perfektes Beispiel. Ganz am Anfang habe ich die Einstellprozesse begleitet. Ich habe dir Feedback zum PeopleFit gegeben. Ich habe dir Pro- und Kontra-Argumente für oder gegen einen Bewerber mitgegeben. Risiken, die du hättest, wenn du die Person einstellst. Chancen, die du hast, wenn du die Person einstellst. Aber du hast ab erster Einstellung, die du in deiner Abteilung vorgenommen hast, ja die Einstellung alleine entschieden. Wofür sorgt das? Das sorgt dafür, dass wenn du mal zu mir kommen würdest und sagen würdest, du, ich habe hier Probleme und bla bla bla, ich möchte das nicht mehr, also keine Sorge, das macht sie nicht. Aber wenn das der Fall wäre, dann wäre ich ja in der privilegierten Situation zu sagen, ja gut, es ist deine Entscheidung, ich kann dich gerne dabei unterstützen, eine Lösung zu finden, aber es ist deine Entscheidung, jetzt bitte übernimm die Verantwortung und kümmere dich darum, ich unterstütze dich gerne mit Lösungsfindung etc., aber eine eigens getroffene Entscheidung, die verteidigt man natürlich auch gerne.
Das ist wirklich eine perfekte Überleitung eigentlich zu auch der ersten Frage, die ich dir mitgebracht habe, und zwar, wenn man beispielsweise genau bei so einer Situation feststeckt, man hat ein Problem, man muss darüber sprechen, gerade im Arbeitskontext kommt es ja häufig zu vielleicht unangenehmen Gesprächssituationen. Was ist so deine Erfahrung? Was sind da die häufigsten Fehler oder vielleicht auch die verheerendsten Fehler, die man als Mitarbeiter machen kann? Hm. Irgendwas ist nicht gut gelaufen, man geht ins Gespräch. Genau.
In 80% der Unternehmen läuft erstmal ein Aspekt komplett falsch. Es gibt keinen Rahmen für Austausch. Das war auch etwas, also dadurch, dass wir ja Personal rekrutieren, habe ich mich sehr viel mit dem Thema Personal auseinandergesetzt. Und das Spannende ist halt auch, gerade in den ersten 30, 40 Projekten habe ich auch unglaublich viel von unseren Kunden lernen dürfen, was natürlich auch einen großen Faktor hat. Und wir lernen auch immer noch. Also vor wenigen Tagen hatte ich einen Podcast. Da wurde ein super spannendes Ritual aus dem Unternehmen angesprochen, wie transparenter Austausch betrieben wird, den werde ich implementieren. Also das war super, das war ein sehr wichtiger Erkenntnis. Insofern, man lernt nie aus, egal in welcher Position man sich letztendlich befindet. Und nur so können wir natürlich auch bestmöglich beraten, weil wir mittlerweile ja von über 450 Unternehmen die Best Practices haben. Und dann sehen wir halt ganz genau, was hat das bewirkt und wie könnte man da dementsprechend anderes Unternehmen unterstützen. Und was ich in jedem Unternehmen sehe oder nahezu jedem Unternehmen, es fehlt der Rahmen für Austausch. Bedeutet, da wird ein Spruch, und gerade im Mittelstand ist das, glaube ich, der liebste Spruch: Meine Tür steht immer offen. Was bedeutet denn, meine Tür steht immer offen? Bedeutet das, ich habe nichts zu tun? Bedeutet das, du sollst immer hören, wie ich arbeite? Bedeutet das, du kannst immer reinkommen, wann immer du möchtest? Das ist zum Beispiel eine Art und Weise, meine Tür steht immer offen, ist natürlich eine super Kultur. Und ich verstehe auch, wieso man als Unternehmer auch so etwas sagt, weil ich persönlich wäre jemand, wenn jemand zu mir sagt, du kannst immer zu mir kommen, dann komme ich immer zu der Person. Dann schreibe ich der Person auch um 22.30 Uhr und wenn jemand mir das offeriert, das machen Unternehmer so. Wenn jemand sagt, Tür ist offen, weiß ich, ich gehe jederzeit in diese Tür rein. Allerdings natürlich 80% der Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, vielleicht auch so gestrickt, dass sie sich denken, na gut, die Tür steht immer offen, aber kann ich ihn jetzt mit diesen belanglosen Themen stören? Und er hat ja auch Wichtiges zu tun und ich bin ja nicht der Einzige hier und vielleicht traue ich mich auch so nicht in meinem Leben, wirklich meine Meinung sicher, selbstsicher zu äußern, weil ich dafür so häufig negatives Feedback bekommen habe. Und das Thema, meine Tür ist offen, ist halt eines der häufigsten Probleme. Das heißt, man muss seinen Mitarbeitenden einen Rahmen schaffen, wo sie sich dementsprechend äußern können. Wir haben zum Beispiel mehrere dieser Rahmen dafür eingeführt. Und ich will jetzt nicht sagen, jemand, der gerade nur die Tür ist offen Mentalität hat, soll alle einführen. Aber ich will einfach mal einen Einblick geben, was wir bei uns im Unternehmen machen, um halt dementsprechend dafür zu sorgen, dass die Tür auch wirklich offen steht. Auf der einen Seite, wir führen alle 3 Monate Mitarbeitergespräche. Ja. Die gehen auch nur 30 Minuten, aber die gehen wirklich von bis. Es gibt natürlich manchmal Gespräche, wo man Herausforderungen lösen muss. Aber das Spannende ist, wenn ich mit jemandem mindestens 4 Gespräche pro Jahr führe, dann ist meistens nur eins dabei, wo man wirklich Herausforderungen lösen muss. Das sind dann halt genau diese Gespräche, wo es halt bei mittelständischen Unternehmen oft eskaliert, weil dann der Mitarbeiter auf einmal aufgestaute Frustration von 6 Monaten mit ins Gespräch reinnimmt. Dann gibt es eine Reiberei oder die Fronten sind vorher schon gefestigt. In diesen Gesprächen sprechen wir halt darüber, was lief rational gut die letzten Monate, was lief emotional gut die letzten Monate, was ist gerade knifflig und was könnte in der Zukunft knifflig werden. Und natürlich sind die Fragen ein bisschen schöner gestellt. Ich frage jetzt niemanden, wie ging es dir emotional eigentlich im Detail, aber dieser Rahmen sorgt halt dementsprechend bei uns dafür, dass jemand dort schon eine Brandfrüherkennungsanlage installiert hat. Das heißt, wenn es dort irgendwas gibt, was schwierig werden könnte, können wir dort darüber sprechen. Ich bekomme außerdem, weil ganz viele Mittelständler sagen ja sowas wie, die Mitarbeiter trampeln mir auf der Nase rum und die machen gar nicht mehr das, was ich sage und die wertschätzen nicht das, was ich ihnen gebe. Ganz ehrlich, in 3 der 12 Gespräche bekomme ich eine unglaubliche Wertschätzung. Weil wenn es halt nichts Negatives gibt, worüber man sprechen kann, dann hat man einen Rahmen für Positives. Und um das noch einmal abzuschließen, wir haben noch dazu halt einen Rahmen, der halt dafür sorgt, dass auch sonst nichts untergeht. Und zwar, wir haben eine halb freiwillige Wochenevaluation. Bedeutet, jede Woche Freitag wird eine Rundmail geschickt, wo es halt eben die Möglichkeit gibt, in bis zu 15 Bereichen zu bewerten. Das ist das halb freiwillige. Da gibt es kaum Pflichtfelder. Da geht es einfach wirklich darum, dass man weiß, ist bei dem Mitarbeiter alles vorgeplant die nächsten 2 Wochen? Wie geht es ihm emotional? Was belastet ihn persönlich? Und dieser Rahmen, und das merke ich immer wieder, ist halt sehr stark zum Beispiel für introvertierte Personen, die vielleicht mit so einer extrovertierten Person wie ich Schwierigkeiten vielleicht hätten, ins Gespräch reinzukommen und wirklich ihren Standpunkt auch überhaupt mal zu ernennen. Und dann haben sie ein bisschen Angst, ihn zu verteidigen. Und so sehe ich zum Beispiel 2 Wochen vor dem Gespräch schon, die Person äußert in einem Rahmen, wo sich eine introvertierte Person ausdrücken kann, schon mögliche Herausforderungen. Dann nehme ich das proaktiv mit rein. Und dieser Rahmen ist in den meisten Unternehmen nicht vorhanden. Und das sorgt überhaupt dafür, dass es wirklich unangenehme Gespräche gibt.
Was ich bei dem Thema Wertschätzung auch total schön und spannend finde, ist, wann gucken wir uns klassischerweise Wertschätzung an? Gerade bei den Fragen, okay, springt mir der Mitarbeiter vielleicht ab oder ich möchte seine Produktivität erhöhen. Was aber häufig vergessen wird, ist, dass Wertschätzung ja auch die Grundlage dafür ist, dass man sich überhaupt mitteilt. Und wenn sich ein Mitarbeiter nicht gewertschätzt, nicht gesehen fühlt, dann geht er weder in die Mitteilung mit seinen Ideen, als auch mit den Problemen, die er vielleicht hat, ne?
Ja, und Wertschätzung ist ja auch das Hauptwechselmotiv, was es aktuell gibt in Deutschland. Ja. Also die Menschen wechseln wegen mangelnder Wertschätzung. Ja. Und mangelnde Wertschätzung ist multidimensional. Man kann finanziell gewertschätzt werden, man kann emotional gewertschätzt werden. Es gibt niemanden, der in einem Unternehmen bleibt, weil er finanziell gewertschätzt wird, aber emotional nicht gewertschätzt
wird. Wir sagen auch immer, Geld wird erst dann wichtig, wenn es Schmerzensgeld ist, weil so viel in den anderen Parametern einfach nicht gegeben ist und stört.
Ja. Genau, richtig. Also wir merken das immer wieder bei unseren Kunden, die ihre Kultur verändern. Und natürlich kann man im Mittelstand nicht das gleiche zahlen wie ein Konzern, aber man kommt in den Mittelstand für eine Kultur, die da ist. Und wenn diese Kultur und Wertschätzung vorherrscht, dann kommt man auch damit klar, vielleicht 500 Euro weniger zu verdienen. Und ein weiterer Punkt der Wertschätzung ist natürlich auch, als Arbeitgeber sein Wort zu halten. Ja. Das bedeutet, im Recruiting-Prozess nur Sachen zu versprechen, die auch definitiv eingehalten werden können. In der Weiterentwicklung nur Sachen zu versprechen, die definitiv eingehalten werden können. Nehmen wir mal das Beispiel, jemand möchte sich als Teamleiter entwickeln. Dann würde ich demjenigen natürlich sagen, ich sehe bei dir die persönlichen Ausgangsvoraussetzungen, also wenn ich die sehe, ich sehe die persönlichen Ausgangsvoraussetzungen, das zu erreichen. Du musst aber wissen, du hast diese und diese Baustellen, an die du noch arbeiten musst, und wir als Unternehmen haben diese und diese Themen, die wir erledigen müssen, damit überhaupt diese Karriereperspektive möglich ist. Wir gehen gerne die Reise gemeinsam, aber die Reise muss halt erst noch gegangen werden. Und ganz viele Arbeitgeber versprechen vielleicht schon im Vorstellungsgespräch, ja, gar keine Sorge, in 1 bis 2 Jahren wirst du es bei uns erreichen und so weiter. Und nehmen damit natürlich unterbewusst die Verantwortung komplett auf sich als Arbeitgeber, diesen Karriereweg auch zu ermöglichen. Und das sorgt dann halt dementsprechend dafür, dass wenn diese Hindernisse eintreten, die ich gerade angesprochen habe, dann hat man sein Wort nicht gehalten als Arbeitgeber. Das ist auch mangelnde Wertschätzung. Weil ein Angestellter, der in einem Unternehmen arbeitet, der möchte Sicherheit, Wertschätzung. Und dazu gehört halt dementsprechend halt auch, dass das, was versprochen wird, eintritt. Weil 40 Stunden die Woche sind ein Großteil des Lebens. Und wenn man vielleicht gerade 1,5 Jahre daran gearbeitet hat, etwas Gewisses zu erreichen, geht dann freudig ins Gespräch, weil im Vorstellungsgespräch wurde gesagt, in 1 bis 2 Jahren. Und im Vorstellungsgespräch wird gesagt, ja, du, sorry, ich kann dir gerade noch nicht den zeitlichen Rahmen nennen, weil wir hatten gerade die und die Herausforderung, die wir nicht lösen konnten. Ich melde mich bei dir, wenn es nochmal ein Thema wird. Dann ist es natürlich halt sehr, sehr schwierig. Und dann ist es natürlich auch sehr, sehr frustrierend.
Beim Thema Wort halten sind wir ja auch genau bei dem Punkt, okay, um eine gute Unternehmenskultur oder um eine gute Führungsperson zu sein, eine gute Unternehmenskultur zu schaffen, geht es klar auf der einen Ebene immer darum, was tut man aktiv, aber vielmehr geht es ja auch noch darum, was repräsentiere ich selbst als Führungsperson und wer bin ich? Ja. Also nicht das, was tue ich, sondern was ist mein Sein?
Ja.
Du erzählst ja auch häufig gerne von der 80-200-Regel. Magst du darauf nochmal eingehen?
Ja, die 80-200-Regel ist eigentlich das Grundprinzip, nach dem ich handle. Ich persönlich bin der Meinung, und da kann man sich selber auch, glaube ich, mal in seine eigene Erziehung als Kind zurückversetzen. Die Leadership ist ja nichts anderes als Erziehung. Ja. Also Leadership gibt es ja in verschiedenen Bereichen im Leben. Nach der 80-200-Regel ist es so, dass wenn es einen Teamleiter, eine Führungskraft gibt, die natürlich auch operativ arbeitet, das ist immer so im Mittelstand, dann ist es so, dass der Mitarbeiter dieses Teamleiters 80% der Stärken erreicht und 200% der Schwächen übernimmt. Ich gebe gleich mal ein Beispiel mit, welches das Ganze noch ein bisschen greifbarer macht. Das bedeutet aber übrigens nicht, das will ich einmal als Disclaimer vorneweg sagen, dass ein Mitarbeiter nie besser wird. Das Thema dahinter ist halt, die Regel trifft dann zu, solange man von der Führungskraft ausgebildet wird. Und bei richtig eigenverantwortlichen Mitarbeitern sieht das natürlich auch nochmal anders aus. Sie können auch 150% der Stärken erreichen. Aber das ist halt eben für eine Führungskraft nicht so gut planbar, außer mit einem guten Recruiting-Prozess und den richtigen Leuten. Und ich gebe mal ein Beispiel mit von der 80-200-Regel. Wenn ich jeden Morgen 2 Minuten zu spät kommen würde und du weißt, also du kennst mich ja, ich bin jeden Morgen 1,5 Stunden vorher da, weil ich möchte als gutes Vorbild vorangehen. Wenn ich jeden Morgen 2 Minuten zu spät komme, dann ist es wahrscheinlich so, dass alle Personen, die irgendwie von mir lernen oder zu mir aufschauen, normalerweise wahrscheinlich 5 bis 10 Minuten zu spät kommen werden. Dann startet unsere Arbeitszeit nicht mehr 8.30 Uhr, sondern irgendwann trudeln wir alle so gegen 8.45 Uhr rein. Wenn ich aber immer vor der Zeit da bin, dann sind die anderen pünktlich und auch ein Stück weit vor der Zeit da. Und das ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel im Sinne von Vorleben und dann wird halt dementsprechend das auch so umgesetzt. Und das Gleiche vielleicht auch in einem anderen Zusammenhang. Jeder hat mal in seinem Arbeitsalltag auch unangenehme Gespräche. Ja. Es geht ja auch um unangenehme Gespräche. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel als Führungskraft hergehe und nach einem unangenehmen Gespräch meinen Laptop zuklappe, 2 Minuten fluchen über den Gang gehe, dann sehen meine Mitarbeiter ja, warte mal, der kommt aus einem Gespräch raus und der flucht, dann ist das ja anscheinend eine positive Eigenschaft. Ja. Was werden die machen? Die werden vor jedem Gespräch in Zukunft fluchen und nach jedem Gespräch 15 Minuten fluchen und die Kultur geht komplett kaputt, sowohl zum Kunden als auch intern, weil man muss halt nämlich bedenken, der Mitarbeiter sieht ja nicht das große Ganze. Ja. Ja. Vor einem unangenehmen Gespräch habe ich mich vielleicht auch schon 2 Tage vorbereitet. Vielleicht war ich danach sauer auf mich selbst, weil ich mir dachte, Mann, ich habe das so gut vorbereitet und jetzt ist es nicht zu dem Ergebnis gekommen, was ich mir gewünscht habe und bin vielleicht auf Basis dessen sauer. Und der Mitarbeiter sieht nur den Moment, wo ich sauer bin. Der Mitarbeiter sieht vielleicht nicht, dass ich die gleiche Person, mit der ich das unangenehme Gespräch hatte, vielleicht am Nachmittag nochmal anrufe und versuche vielleicht nochmal den nächsten Schritt in dem Gespräch zu gehen oder ähnliches. Und die sehen nur diesen einen Aspekt und schauen sich halt dann natürlich nur diesen Aspekt ab. Das heißt, sie machen das nicht, weil sie irgendwie fahrlässig sind mit den 200%, sondern die machen das, weil die natürlich nicht alles sehen, was ich mache, sondern halt nur gewisse Aspekte. Und der Mensch lebt halt so, der sieht entweder sehr positive oder sehr negative Sachen. Er sieht nicht den ganzen Weg dazwischen. Dementsprechend wird sich das Negative, was man sieht, auch im Kopf verankern.
Wir hören ja auch ganz häufig, dass gerade viele Managementpositionen sehr unzufrieden damit sind, wie Mitarbeiter auf Feedback reagieren. In der Regel ja auch eher auf mal negative Kritik. Auch da gilt dann ja eigentlich das gleiche Prinzip. Man muss in erster Linie gut selbst mit Feedback und Kritik umgehen können, um dann auch von seinen Mitarbeitern überhaupt erst erwarten zu können, dass sie es gut aufnehmen. Was wären da so deine Tipps? Wie geht man sinnvoll mit Kritik um, auch gerade als Führungsperson, ohne die hierarchische Stellung zu verlieren?
Absolut. Das muss ich jetzt natürlich ein Stück weit genereller halten, als in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Da haben wir natürlich diverse Persönlichkeitstypen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, der Persönlichkeitstyp Geschäftsführer oder vielleicht auch Teamleiter, der sich im Mittelstand seine Teamleiterrolle erarbeitet hat, das sind in der Regel Menschen, die einfach machen. Ja. Die setzen einfach um, die gehen ins Doing und die lassen sich davon nicht bremsen. Das ist eine sehr positive Eigenschaft. Allerdings sind diese Menschen manchmal schneller als die Menschen um sich herum. Ist ja klar, sonst wären sie nicht Geschäftsführer, sonst wären sie nicht Teamleiter. Die Herausforderung dabei ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir kommt, der sich schon ein bisschen Sorgen gemacht hat vor dem Gespräch, unbedingt vielleicht etwas ins Gespräch reinbringen wollte oder mir irgendein Feedback mitbringt oder irgendwas dergleichen, werde ich natürlich instinktiv direkt lösungsorientiert, rational, Ableitung der nächsten Schritte, so werde ich auf dieses Gespräch reagieren. Das verschreckt die Person. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr häufig feststelle. Das ist wieder das Beispiel, die Tür ist offen. Das heißt, selbst wenn die Tür jetzt offen ist und man immer wieder in diese Tür hineingeht, um dann halt dementsprechend auch ein Gespräch zu führen, hilft es nichts, wenn ich immer wieder diesen Effekt erzeuge von lass das, dieses Schlagen auf die Hand, weil das haben diese Persönlichkeitstypen, also das machen diese Persönlichkeitstypen, die geben das Gefühl von, ich schlage dir auf die Hand, sobald du etwas äußerst. Und das heißt, sie sollten dann im ersten Moment darauf achten, wirklich die Ist-Situation desjenigen, der zu einem kommt, wirklich komplett aufzunehmen, dort wirklich auch mal auf emotionaler Ebene reinzufragen, den kompletten Hintergrund, die Situation zu verstehen. Und ich weiß, das fällt diesen Persönlichkeitstypen schwer. Das ist Überwindung. Man muss ein bisschen durchatmen. Man muss ein Stück weit Geduld beweisen. Aber das Entscheidende ist, es bringt ja nichts, dass ich jetzt die besten rationalen Lösungsideen habe, aber der Gegenüber nicht emotional abgeholt ist, dann kann er damit nichts anfangen. Dann wird er sich vielleicht dagegen sträuben. Wenn ich aber dann in dem Moment mit dem Mitarbeiter anstelle, das in 10 Minuten abzufrühstücken, ein halbstündiges Gespräch führe und wir eine gemeinsame Lösung entwickeln, die ehrlicherweise immer zu 85-95% meine Lösung ist, aber die haben wir gemeinsam entwickelt und die haben wir gemeinsam so auch konfiguriert, dass sie halt passt und dass sie auch verständlich ist, dann ist halt die Umsetzungswahrscheinlichkeit, die Umsetzungsschnelligkeit und das Ergebnis der Umsetzung wesentlich höher, als wenn ich halt einfach hergehe und diktiere, was getan werden muss, ohne jemand anderen abgeholt zu werden. Und das Spannende ist, wenn man diese Art und Weise von Austausch pflegt, ich habe jetzt gerade gesagt, 85-95% sind dann meine Lösung, das ist natürlich immer nur am Anfang so. Irgendwann pendelt man sich so ein auf eine gemeinsame Wellenlänge, man versteht sich gegenseitig, die andere Person lernt ja dann auch so zu denken wie die Führungskraft, wenn sie in den Denkprozess der Führungskraft mit emotional abgeholt wurde und involviert wurde. Und irgendwann ist man auf so einer Frequenz, dass die andere Person die gleichen Aspekte berücksichtigt im Denken wie die Führungskraft, zu einer anderen Lösung kommt. Und dann muss man nur noch diese Lösungen miteinander vergleichen. Und so kann dann halt natürlich wirklich ein Wachstum von innen heraus stattfinden, weil das bedeutet halt wirklich im wahrsten Sinne und nicht wie es immer als Floske in jedem Stellenangebot drinsteht, Feedback-Kultur, wir freuen uns über ihr Feedback, ihr Feedback bringen wir ein. Das wird meistens nicht gelebt. So bringt man Feedback ein. Ja. Und so bringt man Feedback nachhaltig ein. Und so gibt man auch Menschen wirklich die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Und auf Basis dessen halt natürlich dem Teamleiter oder dem Geschäftsführer die Möglichkeit, sich auch mal zurückzulehnen, Verantwortung abzugeben, bisschen mehr Urlaub zu machen, zufriedenere Kunden zu haben, ohne dass man selber dazu tun muss. Und alle diese Aspekte. Und das ist ein sehr, sehr entscheidender Punkt.
Das bedeutet, es geht eigentlich bei der Verantwortung der Führungskraft wirklich ja darum zu sagen, hey, ich schaffe einen gesunden Gesprächsrahmen, in dem sich mein Mitarbeiter ehrlich mitteilen darf, in dem ich wirklich authentisch und mit Anteilnahme zuhöre. Ja. Weil auch diese Ebene, das kann man noch so gut versuchen zu faken, das Gegenüber spürt, wenn es nicht aufrichtig ist, um dann eben tatsächlich die beste Lösung mit einer Ergebnisoffenheit schaffen zu können.
Genau, richtig. Ja, und das Spannende dabei ist, also ich merke das bei uns im Unternehmen ja sehr, sehr stark, wie sehr das fruchtet. Und natürlich, ich konnte es auch nicht von Anfang an gut umsetzen. Es hat uns wahrscheinlich auch mal an der einen oder anderen Stelle eine gewisse Fluktuation gekostet, weil ich auch all diese Themen, die ich gerade genannt habe, nicht perfekt umgesetzt habe. Aber was ich sehr, sehr spannend finde, heutzutage, wo wir das umgesetzt haben, sind wir jetzt in der luxuriösen Situation. Nehmen wir mal das Beispiel unserer Kundenberatung, Herzgut unseres Unternehmens. Unsere Consultants, die mit unseren Kunden Lösungen erarbeiten und diese Lösung dann letztendlich auch umsetzen und auch genauso vielleicht über das Thema Leadership auch mit unseren Kunden sprechen. Diese Menschen lerne ich auf genau diese Art und Weise ein. Sukzessive mehr Verantwortung. Und jetzt gerade weiß ich, alles läuft rund. Wenn es Herausforderungen gibt, und es gibt immer Herausforderungen auf jeder Reise, dann weiß ich, sie handeln mit einer ähnlichen Denkweise, wie ich sie habe. Sie kennen höchstwahrscheinlich einfach durch diese Ausbildung mögliche Lösungen, die ich vielleicht an den Tag legen würde. Aber sie haben noch dazu ihr eigenes Lösungsrepertoire, was sie natürlich aus ihrer Vorerfahrung haben, was sie natürlich auch stetig erweitern und bringen das noch dazu mit ein. Und auf Basis dessen können wir halt auch diese großartigen, grandiosen Kundenergebnisse erzielen, wo ich sagen muss, unsere Consultants sind besser, als ich es je sein konnte, weil sie halt genau das mitbringen. Und das finde ich halt eine sehr, sehr starke Sache.
Okay, jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, was ist die Verantwortung der Führungskraft. Angenommen, wir sind jetzt in einem Unternehmen, wo eben für diese gesunde Kultur gesorgt wurde, wo die Führungskraft wirklich einen guten Gesprächsrahmen schafft. Was sind denn dann konkrete Vorbereitungen, die auch ein Mitarbeiter für sich aus seiner Brille treffen darf, damit er seinen Anteil dazu beiträgt, dass ein Gespräch wirklich gut und konstruktiv verläuft?
Ja, das ist auch ein sehr spannender Punkt. Also ich sehe zuerst immer, man sagt ja in Hamburg so gut, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Das heißt, erstmal zum Hintergrund für den Umgang mit diesen unangenehmen Gesprächen ist einem was sehr, sehr relevant. Diese unangenehmen Gespräche können vorgebeugt werden von der Führungskraft. Bedeutet aber nicht, dass man als Mitarbeiter komplett die Verantwortung abgeben sollte. Weil man kann natürlich auch als Mitarbeiter etwas bewegen in diesem Unternehmen. Das Entscheidende ist, als Mitarbeiter vor einem solchen Gespräch würde ich erstens in Phasen, wo alles gut läuft und wo ich nicht ein unangenehmes Gespräch führen muss, schon mal vielleicht ansprechen, dass es gerne so einen Rahmen dafür geben würde. Vielleicht gehe ich auch mal wertschätzend zu meiner Führungskraft hin, gebe ihr einen Lob und sorge halt so dementsprechend dafür, dass so eine Feedback-Kultur entwickelt wird. Das kann auch ein Mitarbeiter lostreten. Es braucht halt natürlich Empfängnis der Führungskraft. Wenn jetzt dann dennoch so ein unangenehmes Gespräch ansteht, dann sollte man auf jeden Fall immer im ersten Schritt Sache von Person trennen.
Ja.
Das bedeutet, jeder hat eine emotionale Ebene, jeder hat eine rationale Ebene. Wenn ich mich 4 Wochen nicht traue, ein Thema anzusprechen, dann ist das emotional sehr vollgestaut. Dann bin ich da emotional unter Druck und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich rein emotional argumentiere, dass ich eine emotionale Tonlage habe, dass ich jemand anderem nicht zuhöre, weil ich so sehr in meinen Emotionen drin bin, sehr, sehr hoch. Das heißt, dieser Mitarbeiter sollte sich auf jeden Fall im Vorfeld an dieses Gespräch erstmal wirklich mit der rationalen Ausgangssituation beschäftigen, auch seine Emotionen vielleicht einfach mal niederschreiben und auf Basis dessen Klarheit und Selbstreflexion betreiben, um halt dann mit einer sehr guten Ausgangssituation in das Gespräch zu gehen. Wenn man in dieses Gespräch geht, sollte man außerdem im Vorfeld, wenn halt wie gesagt der Rahmen nicht gegeben wird durch den Teamleiter, durch die Führungskraft, dann sollte man im Vorfeld an dieses Gespräch als Mitarbeiter vielleicht auch mal die Führungskraft fragen. Hey, wie denkst du eigentlich da und darüber? Bedeutet auch hier wieder eine Ist-Situation aufnehmen, bevor man einfach losbrettert mit Argument nach Argument und den anderen tot redet. Das bringt ganz am Ende nichts, beiden nicht, weil auch so hat ja die Führung, der Mitarbeiter die Führungskraft nicht abgeholt. Und das müsste man natürlich auch berücksichtigen. Also alles, was ich vorhin empfohlen habe, gilt halt eigentlich hier auf der anderen Seite. Man sollte klare Lösungsideen mitbringen, man sollte sich in die Rolle des anderen hineinversetzen, man sollte Klarheit über seinen Standpunkt und über die Emotionen, die es in einen auslöst, haben. Und auf Basis dessen kann man halt natürlich ein erfolgreiches Gespräch führen, was halt auch ein gemeinsames Ziel erreicht.
Was mir selber tatsächlich auch total hilft aus beiden Perspektiven hinaus, ist die Denke von, wir stehen auf der gleichen Prozessseite. Ich sehe sehr, sehr häufig, dass in diesem Verhältnis Arbeitnehmer und Arbeitgeber häufig so getan wird, als gäbe es Win-Lose-Verhältnisse, wobei es ja eigentlich nur Win-Win- oder Lose-Lose-Situationen gibt.
Ja.
Und zwar entweder man hört einander, man steht auf der gleichen Seite, das Beste für den Arbeitnehmer, das volle Potenzial zum Beispiel einem Arbeitnehmer zu mobilisieren, ist gleichzeitig das Beste, was einem Unternehmen passieren kann, weil es so den höchstmöglichen Outcome hat. Das heißt, hier haben wir einen Win-Win-Flywheel. Auf der anderen Seite, wenn die Kommunikation halt stackt, ist es natürlich für beide schlecht und das Verhältnis gibt nur noch Reibungspunkte und sich das auch immer wieder im Vorfeld bewusst zu machen von, hey, wir stehen auf der gleichen Seite. Es gibt eigentlich diese Spaltung, die ich gerade vielleicht emotional fühle, auch nur in mir. Sie ist gar nicht de facto da, sondern das sind meine eigenen Gedanken, die mich gerade blockieren. Ich finde, das ist eine Perspektive, die für ganz viel Druckabbau auch im Vorfeld sorgen kann.
Absolut, und das auch in jeder Lebenssituation.
Ja.
Jedenfalls leben wir es so bei Krüger Consulting. Jeder hat natürlich irgendwie seine eigene Art und Weise im Leben zu agieren, aber 100% der Dinge, die wir hier bei Krüger Consulting machen, Mitarbeiterkontakt, im Kundenkontakt, das sind immer Win-Win-Situationen, deren einzige Alternative meistens eine Lose-Lose-Situation ist. Wir wollen, wenn wir eine Zusammenarbeit mit einem Kunden haben, wollen wir gerade in so einer ersten Zusammenarbeit gemeinsam so starten, dass wir nur beide gewinnen können.
Ja.
Dass der Kunde wenig Risiko eingeht, dass wir die besten Ausgangsvoraussetzungen bekommen, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Und ja, es gibt nur das Resultat, entweder wir arbeiten so zusammen und werden erfolgreich oder wir arbeiten nicht zusammen und es ist für beide ein Verlust. Und das Gleiche natürlich auch in einer Mitarbeiterbeziehung. Wenn man aus dem Gespräch rausgeht und der Arbeitgeber gewonnen hat und der Mitarbeiter nicht, naja, dann kann man die Tage zählen.
Ja.
Dann kann man so eine Strichliste an der Wand machen, wie viele Tage bleibt man jetzt noch im Unternehmen danach, weil gibt's nicht. Das gleiche auch auf der anderen Seite. Wenn der Mitarbeiter gewinnend aus dem Gespräch rausgeht und sich der Arbeitgeber fühlt wie der Verlierer des Gesprächs, naja, dann ist der einzige Grund, wieso der Arbeitgeber wahrscheinlich einfach trotzdem Reißverschluss vormacht und den Schlüssel wegschmeißt, liegt dann wahrscheinlich daran, dass er keine bessere Alternative hat, weil er halt dementsprechend keinen Bewerberpool hat, weil er nicht andere Teamkollegen hat, auf die Verlass ist und das der einzige ist, wo man sich wirklich drauf verlassen kann. Aber in einer gesunden Unternehmenskultur, wo man genügend loyale Mitarbeiter und einen groß genug Bewerberpool oder die Möglichkeit hat, Stellen zu besetzen, würde man dann früher oder später dafür sorgen, dass man irgendwie im beidseitigen Einverständnis auseinandergeht. Geht nicht anders. Passiert immer automatisch. Das ist der Mensch und das ist dann auch richtig. Wege trennen sich irgendwann. Wege finden auch wieder zusammen. Manche Wege bleiben für ein ganzes Leben beieinander. So ist es halt natürlich auch in der Arbeitswelt. Und deswegen, es gibt nur Win-Win oder Lose-Lose. Und im besten Fall sollte man halt natürlich aus jedem Gespräch mit einer Win-Win-Situation rausgehen.
Angenommen, ich bin jetzt Geschäftsführer im mittelständischen Unternehmen und bei mir wurde jetzt gerade ein riesiger Blindspot aufgedeckt. Ich habe ein bisschen reflektiert und stelle fest, boah, okay, diese gesamte Feedback-Kultur, diese ganze Unternehmenskultur ist bei mir eigentlich nicht gegeben. Ich habe Mitarbeiter, die trauen sich nicht, in die Mitteilung zu gehen. Ich weiß vielleicht auch gar nicht, wie ticken die eigentlich persönlich und wo ansetzen. Was wäre deine Handlungsempfehlung, wenn ich jetzt wirklich feststelle, boah, der Status quo muss ordentlich aufgeräumt werden, ich weiß aber gar nicht mehr, wo es vorne und hinten. Was sind so die konkreten ersten kleinen Veränderungen, die jetzt wichtig sind?
Im ersten Schritt ist es extrem wichtig, dass man diese Feedback-Kultur schafft, weil Kommunikation kann vieles heilen. Und ich würde dann im ersten Moment überlegen, welche Art von Feedback-Kultur haben wir? Wie nehmen die Menschen im Unternehmen die Feedback-Kultur wahr? Und wie können wir jetzt dafür sorgen, dass das dahin geführt wird, dass es wirklich eine gute Feedback-Kultur gibt? Gerne kann man dafür zurückspulen und dann halt unsere Best Practices mitnehmen. Ja. Die sind auch erprobt. Also wir haben auch andere Dinge schon ausprobiert, die wir halt auch bei Kunden von uns sehr spannend fanden, die dann aber für uns nicht so gut funktioniert haben. Vielleicht funktionieren sie bei jemand anderem besser. Aber das sind wirklich Themen, die machen wir jetzt seit 3,5 Jahren, funktionieren einwandfrei. Jeder Kunde, der das bei uns jetzt implementiert hat, genau diese Form von Feedback-Kulturen, ist damit unglaublich happy, hat unglaublich gute Resultate in der Kommunikation, vermindert damit die Fluktuation immens, sorgt für eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit und eine höhere Produktivität. Und das würde ich im allerersten Schritt empfehlen. Erst wenn das getan ist, erst wenn die Ist-Situation wirklich gemeinsam evaluiert werden kann, erst dann können nächste Handlungsschritte erfolgen.
Ja, sehr schön. Vielen Dank. Da würde ich sagen, in diesem Sinne, was ist das Fazit auf unsere eigentliche Leitfrage? Wie führt man schwierige Gespräche im Arbeitsumfang, im Arbeitskontext? Step Nummer 1, sich eigentlich, egal ob man Führungsperson ist oder Mitarbeitender, darüber bewusst werden, was sind die Dinge, die ich gerade kontrollieren kann? Was ist mein Anteil? Dafür Verantwortung übernehmen. Sich darüber klar werden, dass ein Gespräch, egal aus welcher Perspektive, immer eine Wechselwirkung ist und dass man gerade als Führungsperson eigentlich an seinem Mitarbeiter eine sehr gute Möglichkeit der Spiegelung hat, dass es viel darum geht, wer bin ich, und dass wir am Ende immer wieder zurückkommen zu dem Punkt, hey, es geht um Menschlichkeit, es geht darum, dass wir wirklich mit echtem Interesse unserem Gegenüber zuhören und eine Ergebnisoffenheit und Wertschätzung gut an den Tag bringen.
Absolut richtig. Und in meinen Augen, unangenehme Gespräche können so am besten geführt werden, indem man nicht nur unangenehme Gespräche führt. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr wichtige Leitfrage. Denn jedes Unternehmen im Mittelstand hat einfach großartige Mitarbeiter verdient. Und wenn auch Sie der Meinung sind, dass Ihr Unternehmen auch genauso großartige Mitarbeiter verdient hat, die sich auch großartig bei Ihnen weiterentwickeln können, dann schauen Sie gerne mal hier oben vorbei. Denn da erzählen wir im Detail, wie Sie in der Lage sind, Ihre Werte nach außen zu tragen und damit die richtigen Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Bleiben Sie ansonsten dran. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.